Bibel liegt nur zur Beruhigung. Ich habe alles mir kopiert in großen Buchstaben, aber es wirkt psychologisch beruhigender. Bonjour, dobro jutro. Wer versteht das? Dobro jutro gibt es auch Einzelne, die das verstehen, oder? Ich habe es jetzt versucht heute in Kroatisch und Französisch. Warum wohl? Endspiel. Manche sind sehr gespannt und ich denke, die Fußballmannschaften sind auch sehr gespannt. Und ich glaube auch, dass diese Fußballer heute jede Menge Ermutigung brauchen, vor allem von ihren Fans, von ihrem Publikum, das auch immer wieder, wenn wir mal Fußball geguckt haben, zum Ausdruck gebracht wurde. Je mehr die Zuschauer da toben und Mut zuschreien, zurufen, desto mehr peitscht es diese Fußballspieler sicherlich an. Ja, ich stehe heute wieder hier vorne mit zitternden Knien. Es ist nicht Silvester, es ist nicht Neujahr, es ist mitten im Sommer und ich darf heute in aller Demut Gottes Wort heute euch verkündigen und ich habe mir Gedanken gemacht, was ich heute mit euch teilen möchte und es ist noch gar nicht so lange her, wo ich mich festgelegt habe, entschieden habe auf das heutige Thema und ich habe mich dann erinnert, dass ich vor ein paar wenigen Monaten das Buch Nehemia gelesen hatte und ich habe festgestellt, dass ich jede Menge da angestrichen habe, markiert habe nach meinem Farbsystem und dass es einfach ein wirklich ermutigendes Buch ist und zwar auch ganz praktisch. Und ich habe mich auch gefreut, dass im Gemeindebrief ein kleiner Beitrag ist, wo es am Anfang auch um Ermutigung geht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon zur Kenntnis genommen habt. Behaltet das Gute heißt der Titel, wo wir uns auch gegenseitig ermutigen dürfen. Und deswegen möchte ich heute auch den Titel der Predigt Nehemia, trostvoller Ermutiger, einfach benennen. Nur, dass wir kurz mal so ein bisschen historischen Rückblick haben, das einsortieren können, wo und wann sich Nehemia praktisch abspielt. Es ist so grob in der Zeit 450 vor Christus, wo die Juden alle zerstreut waren und im Exil gelebt hatten. Nämlich zu der Zeit des Königs Artasasta. Dieser wiederum hat 464 bis 424 vor Christus wohl gelebt. Das ist ein persischer Großkönig, der eher unter dem Namen Artaxerxes I. bekannt ist. Sein Vater wiederum war Xerxes I., der in der Bibel unter dem Namen Ahasverus als Mann Esthers uns wahrscheinlich eher bekannt ist. Und Nehemia König war sowohl Esra, der Priester ja war, als auch Nehemia wohlgesonnen. Das heißt, wir sehen auch, dass Esra ein Zeitgenosse Nehemias gewesen ist. Und die Tatsache, dass dieser König damals den Gläubigen wohlgesonnen ist, das ist auch gleich für uns das erste Vorbild, was wir ableiten können, dass wir wirklich für unsere Regierung, wie es auch im Neuen Testament uns geboten ist, beten sollten, dass wir auch eine Regierung haben, die uns wohlgesonnen ist, damit wir unseren Glauben weiterhin in Freiheit bezeugen können. Dann Nehemia selbst, die Person, so ein kleines Profil von ihm, ein Steckbild. Er ist der Sohn Hakalias, wobei ich von diesem Vater Hakalia auf die Schnelle jetzt nicht viel Informationen in der Bibel gefunden habe. Nehemia war ein Gefangener in Persien. Er war zunächst der Mundschenk des Königs Artasasta und ihm wurde erlaubt, zurückzukehren und Jerusalem und seine Stadtmauern wieder aufzubauen. 445 vor Christus wurde er eben zum Statthalter von Juda ernannt. Er wird auch deswegen Tirsata, was in Persisch Statthalter heißt, genannt. Er war also ein Diaspora-Jude und spielte eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau Judas. Und das trotz Widerstand seiner Feinde gelang es ihm, in nur 52 Tagen die Mauer wieder zu errichten. Das kann man in Nehemia 6, Vers 15 nachlesen. Sprich, dieser Bau in nur 52 Tagen war wirklich eine Meisterleistung mit großem Ausrufezeichen dahinter. Ferner führte Nehemia eine Reihe von sozialen und religiösen Reformen durch, beispielsweise die Verpflichtung, Mischehen zu vermeiden. Für uns gibt es eigentlich auch so einen Richtwert, eine Orientierung, dass unser Partner gläubig sein sollte, solange wir noch die Wahl haben, die Freiheit dazu haben, was immer wieder ein schwieriges Thema ist. Ferner hat er die Schulden der Armen aufgehoben und auch die Abgaben für den Tempel sowie die Regelung des Zehnten ganz neu nochmal in den Vordergrund gerückt. Er war also ein ganz mutiger Reformer. Eigentlich wollte ich heute, wenn ich ehrlich bin, so als Bibeltextgrundlage das ganze Kapitel 1 quasi zur Grundlage nehmen, aber am Schluss der Predigt habe ich festgestellt, das ist zu viel und allein das Bußgebet, was da zum Ausdruck kommt, das ist eine Predigt für sich und so Gott will, werde ich das vielleicht das nächste Mal beleuchten. Deswegen beschränke ich mich heute nur auf Kapitel 1, Verse 1 bis 4, die ich euch gerne kurz vorlesen möchte. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig gebliebenen waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Soweit der Umstand, der uns gleich in den ersten vier Versen von Kapitel 1 mitgeteilt wird. Warum ist Nehemia so betroffen? Wir sehen hier, wie Nehemia sich um seine Brüder sorgt. Eigentlich müssten die sich doch vielmehr, die in Jerusalem sind, um die Geschwister in der Zerstreuung kümmern oder sorgen. Uns oder wir Menschen neigen ja dazu, wenn es uns gut geht, dann denkt man gewöhnlich weniger an die anderen, denen es schlechter geht. Vielleicht denken wir sogar eher an die Menschen, denen es schlechter geht, wenn es einem auch selber schlecht geht. Und Nehemia war immerhin ca. 1300 Kilometer von seinen Brüdern, Glaubensgeschwistern entfernt. Und er dachte an sie. Deswegen frage ich uns auch, denken wir an unsere Geschwister, die am Rand oder in der Mission sind, einfach in der Ferne oder an der Front buchstäblich stehen, im geistlichen Sinne betrachtet? Unser leibliches Auge kann bestenfalls nur bis hier zu diesen Wänden sehen oder vielleicht bis ans Ende der Straße. Aber unser geistiges oder vielmehr geistliches Auge muss Weitblick haben. Was macht Nehemia so traurig? Hier ist die Rede von großem Unglück und Schmach. Was war denn dieses große Unglück und diese Schmach? Nämlich, dass die Mauern Jerusalems zerbrochen sind und die Tore mit Feuer verbrannt sind. Was ist denn so schlimm daran, können wir vielleicht als Deutsche denken, wenn Mauern weg sind, ist doch gut. Wir haben jahrelang unter so einer Mauer gelitten, wir waren geteilt und getrennt. Von daher, wo ist das Problem, wenn so eine unerwünschte Mauer da sein mag? Das können wir vielleicht als Deutsche bedingt verstehen. Aber wofür steht oder stand so eine Mauer? Es ist ganz offensichtlich, wie wir alle natürlich wissen, ein Schutz vor Feinden in erster Linie oder vor Eindringlingen. Eine Stadt ohne Mauer ist heute wie eine Stadt ohne Polizei, müssen wir uns das vorstellen. Würdet ihr euch in euren Häusern wohlfühlen, wenn wir keine Polizei, keinen Schutz in dem Sinne hätten? Sprich, die Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit haben diesen Menschen gänzlich gefehlt. Sie haben sich also wie nackt eigentlich gefühlt und total unbehütet. Und wie reagiert Nehemia auf diese Nachricht? Sagt er, so ist es halt? Oder vielleicht in frommen Worten verkleidet, Gott, ich danke dir, dass es mir so gut gehen darf? Nein, es ist ihm nicht gleichgültig. Im Gegenteil. In Vers 4 sehen wir seine Reaktion ganz klipp und klar und deutlich. Nämlich, als er diese Worte hörte, setzte er sich nieder und weinte und trug Leid tagelang. Nicht nur für einen Moment, sondern wirklich eine längere Zeit. Er fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und genau wäre jetzt hier der Abschnitt gewesen, wo ich auf dieses Gebet oder Bußgebet eingegangen wäre, aber das hebe ich mir auf für ein anderes Mal. Was kennzeichnet Nehemia als Person aus? Ich meine, wir haben jetzt nur wenige Verse gelesen, aber ich gehe davon aus, dass viele von euch das Buch Nehemia schon gelesen haben, mehrfach hoffentlich, und auch davon schon viel lernen konnten. Wenn man aber die ganze Geschichte Nehemia so überblickt oder auch jetzt allein von diesen kurzen Fakten, die ich euch wiedergegeben habe, was kann man für Eigenschaften, für Attribute dem Nehemia zuweisen? Und die Dinge, die ich jetzt nur stichwortartig runterreißen möchte, möchte ich nicht alle im Detail kommentieren oder bewerten, aber seid bitte frei und stellt euch einfach selbst die Frage, wie sehr ihr euch mit diesen Eigenschaften identifizieren könnt. Also wenn ihr eine Punkteskala hättet, wie viele Punkte würdet ihr euch selber dabei geben? Nehemia war in erster Linie zunächst einmal ein empathischer Mensch. Dieses Wort habe ich auch relativ im fortgeschrittenen Alter gelernt. Wir wissen alle, was sympathisch bedeutet, aber was bedeutet empathisch? Empathisch bedeutet bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Er war also mitfühlend. Er war fähig zu weinen. Und das muss nicht bedeuten, dass er einfach nah am Wasser gebaut gewesen sein muss. Er hat geweint um sein Volk, weil er sein Volk eben geliebt hat. Er hat sein Volk geliebt. Vielleicht sogar wie Paulus sein Volk geliebt hat, der sogar bereit gewesen wäre, für seine Brüder in die Hölle zu gehen. Hauptsache, sie würden das Evangelium annehmen und verstehen. Nehemia war ein fürsorglicher Mensch. Einer, der zweifellos am Herzen Gottes lebte. Er war gottesfürchtig. Das kann man in Kapitel 5, Vers 15 buchstäblich nachvollziehen. Er war auf jeden Fall gläubig und auch bereit, Opfer zu bringen. Er lebte in Abhängigkeit von Gott und er war ein sündenbewusster Mensch. Somit auch bußfertig und auch demütig. Er war aber trotzdem ein offener Mensch. Er war ungeheuchelt und ehrlich. Und er nahm kein Blatt vor den Mund und hat gesagt und gesprochen, was nötig war. Ich würde ihn auch als einen mutigen und willensstarken Menschen bezeichnen, charakterisieren, weil er dann auch ein Mann von Taten gewesen ist. Und das nicht nur für einen kurzen Moment, sondern wirklich nachhaltig und treu. Sprich, er war, wie man es heute schön neudeutsch sagen würde, keine Labertasche oder ein billiger Tröster. Er hat selber Trost empfangen und hat auch großzügig davon gegeben. Er war gewiss kein billiger Tröster. Apropos Trost, wisst ihr, was Nehemia bedeutet? Ich habe es schon verraten. Es bedeutet, Jahwe hat getröstet. Und wenn wir das Wort Trost auch in drei verschiedenen Übersetzungen sozusagen Sprachen angucken, ist es auch sehr interessant, das mal beleuchtet zu haben. Das deutsche Wort ist nämlich sprachverwandt mit treu sein und Vertrauen. Im Englischen sagen wir auch Trust, klingt sehr ähnlich. Im Altsächsischen heißt Getrost, in Klammer, das Gefolge. Diese Sprachverwandtschaft zeigt also, dass zum Trost die Gemeinschaft gehört. Im Hebräischen, das häufigste Wort für Trost im Alten Testament ist Nicham. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber man hört schon hier die Ähnlichkeit zu Nehemia, dass dort das Wort drinsteckt, in dem auch der Klang von Seufzen, also wenn ich irgendwie seufzen würde, Nicham, ich glaube, das bringt es schon sehr gut zum Ausdruck. Und wenn der, der tröstet, zugleich seufzt, dann leidet er automatisch mit. Die im Neuen Testament vorkommenden griechischen Worte für trösten sind paramythein, Aussprache mal außen vor, das bedeutet gut zureden oder ermuntern oder raten, oder parakalein, das bedeutet herbeirufen, mahnen bzw. antreiben. In Johannes 14, Vers 16 und 26 wird uns der verheißene Heilige Geist als Parakletos im Originalwortlaut vorgestellt. Der Beistand, der Tröster, was wir auch dann gerne immer so übersetzen. Wo brauchen wir diesen Tröster? Ich würde sagen, immer und überall. Wie gut, dass Gott seinen Tröster, nämlich seinen Heiligen Geist, uns geschenkt hat. Kommen wir zurück zu dieser Meisterleistung. Nur 52 Tage. Wie haben die es geschafft, in 52 Tagen so eine Mauer mit Toren wiederherzustellen? Nun, ich habe jetzt kein detailliertes Bild, wie es da wirklich ausgeschaut hat, aber es muss wohl ziemlich verheerend gewesen sein, wenn die so traurig darüber waren und es so entsprechend beschrieben haben. 52 Tage haben die nur dafür gebraucht. Die Freunde, die Geschwister, die bei uns schon mal in letzter Zeit zu Besuch waren, kennen unseren schönen Gartenzaun, den ich letztes Jahr auch mit viel Liebe und Mühe gebaut habe. Ich würde sagen, ich habe dafür auch mindestens 2 Monate gebraucht. Ist nur ein kleiner, popeliger Gartenzaun gewesen. Von daher, ja, ist wirklich eine tolle Leistung, 52 Tagen sowas zu schaffen. Aber wie haben die das geschafft? Ich bin überzeugt, dass alle mit angepackt haben. Alle. Eine kleine Ausnahme gab es, nämlich in Kapitel 3, Vers 5 heißt es, dass die Vornehmen die Ausnahme waren. Neben ihm bauten die Leute von Tekoja, aber die Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Traurig. Zweitens, indem sie alles und ihr Bestes gegeben haben, bin ich überzeugt davon. Apropos Bestes, ich bin auch überzeugt davon, dass hier in dieser Gemeinde wie damals auch genauso viele schlummernde oder gar eingeschlafene Talente vorhanden sind, die wieder aufgeweckt werden müssen. Und sie waren sicherlich auch eins bei ihren Taten. Sie waren nicht gegeneinander, sondern füreinander. Nur so gelingt sowas erfolgreich. Es heißt auch, dass, wo es Sinn gemacht hat und möglich ist, natürlich ein jeder vor seiner Haustür, aber Seite an Seite haben sie gebaut. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass sie nicht nur tagsüber, sondern auch nachts dort, wo es ging, gewerkelt haben. Und apropos nachts fleißig sein oder schaffen, woher nimmt man sich die Motivation? Also ich kenne es von mir, wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite, zuletzt vielleicht zum Beispiel für die Webseite tätig sein durfte, wenn mich etwas fesselt, wenn mich richtig etwas begeistert, wenn ich etwas gerne mit Herzen mache, dann ist es mir egal, ob es Tag oder Nacht ist, welche Stunde. Wenn ich dann sogar nachts in Gedanken mit diesem Projekt und dieser Aufgabe wach werde, nicht schlafen kann, dann stehe ich auf und arbeite einfach an dieser Sache weiter. Und ich denke, die haben auch Tag und Nacht da fleißig dran gearbeitet. Und last but not least, und die Liste könnte man sicherlich noch viel mehr verlängern, sie haben sich vor allem moralisch gegenseitig erbaut. Sonst ist sowas auch nicht möglich. Und somit haben sie mit großer Freude, Aufregung und mit Begeisterung eben an diesen Werken gearbeitet. Und ich denke auch, dass da nicht ständig ein Kontrolleur rumgelaufen ist, der was rumzumäkeln hatte, was einen quasi wieder runterziehen würde. Und es ist offensichtlich, wenn wir Nehemia lesen, gibt es natürlich auch Kritiker, offensichtlich Feinde von Nehemia, die nicht so erfreut waren über ihr Werk, was die da angegangen sind. Nämlich, es wird geschrieben von einem Sanballat, dem Horoniter, und Tobia, der amoronitische Knecht, und Geshem, der Araber. Die waren nicht so begeistert davon und haben versucht zu sabotieren, wo sie können. Es ist ja auch logisch, wenn man sich für Gottes Sache einsetzt, ist es klar, dass der Widersacher auch reagieren wird. Das sollte uns natürlich nicht wundern, das ist offensichtlich. Und wenn wir sowas zu spüren bekommen, ist es zunächst unangenehm, aber umso mehr spornt es doch dann einen an, um sich diesem Widerstand wiederum zu widersetzen. Also, dass wir dann erst recht Widerstand leisten. Oder nehmen wir wieder Nehemia, wie er in dieser Situation wohl vorgegangen ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass er, wenn seine Brüder dort fleißig an diesen Mauern Tag und Nacht geschuftet haben und dafür sich eingesetzt haben, dass er auch nur ein einziges Mal einen Arbeiter für sein Werk bemängelt hat, ihn kritisiert hat? Wie sieht es bei uns aus, wenn es um sowas geht? Wie gehen wir mit Dingen um, die uns stören oder gar aufstoßen? Wir müssen uns bewusst machen, dass nur eine einzige negative Äußerung kann ein sehr mühsam erbautes Konstrukt oder die Moral einer Person niederreißen. Oder wenn ich mich auch nur bei den Ältesten beklage und sie unnötig mit Kinkerlitzchen beschäftige, dann beraube ich diese armen Geschwister an Zeit, Kraft, Motivation und Tatkräftigkeit. Ich bin oft traurig, wenn wir hier so außerordentliche Veranstaltungen machen, Aktivitäten, und beispielsweise Leitungskreisbrüder selten die Zeit finden, auch an solchen Sachen teilnehmen zu können. Aber ich kann sie auch sehr gut verstehen, weil sie auch oft mit vielen Dingen sich hier beschäftigen müssen, sich beraten müssen, auseinandersetzen müssen und diskutieren müssen und vielleicht auch streiten müssen. Es ist kein dankbarer Dienst, wenn es um sowas geht. Und von daher würde ich mir das wirklich gut überlegen, ob das nötig ist. Und wenn du etwas zu kritisieren oder zu bemängeln hast, dann überleg dir wirklich gut, ob du sofort damit zu den Ältesten oder zu jemand sonst gehen möchtest. Ich sage es mal ganz einfach. Ehe du nicht aufrichtig dafür gebetet hast, nach dem Vorbild Nehemias, wenn es wirklich so ein tragisches Problem ist, und somit nicht vor Gott gebraucht hast, brauchst du erst gar nicht zu den Ältesten gehen. Verzeiht mir die harte Empfehlung hier, weil so können wir ein Gefühl dafür bekommen, ob das, was ich da von mir geben möchte, wirklich konstruktiv und wirklich zur Ehre Gottes gemeint ist. Da wird Gott uns das ganz klar dann zeigen. Denn der Schaden, der dadurch entstehen kann, kostet wiederum viel Kraft, es zu reparieren. Das haben wir auch in der Vergangenheit oft erlebt und auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder so erleben dürfen. Also nochmal abwägen, ob es das wirklich wert ist und einfach Gott fragen und prüfen, ob es seinem Willen entspricht. Vielmehr sollten wir uns selbstkritisch fragen, wo unsere eigene Baustelle ist. Früher in der S-Bahn gab es immer so einen Spruch, den man beachten sollte. Wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, hier seht ihr es ganz deutlich, die drei anderen Finger, die zeigen auf mich selbst und zwar dreifach sogar. Wo ist unsere Mauer? Mauerbaustelle. Was denkt ihr denn? Wo sind unsere persönlichen Baustellen oder gemeindespezifischen Baustellen? Nun, zum Jahreswechsel, wo ich das letzte Mal hier predigen durfte, habe ich unsere Gedenkmalstunde thematisiert. Das ist für mich meines Erachtens immer noch eine Baustelle, wenn ich das so sagen darf, an der wir bauen dürfen und mitwirken dürfen. Oder ist es vielleicht auch, wenn wir unter die Woche gehen, unsere Gebets- und Bibelstunde, unsere primäre Mauer, die wir wieder aufbauen müssen? Übrigens, was ist denn eigentlich unser größtes Schutzmittel gegen Angriffe im Geistlichen jetzt betrachtet. Was haben wir denn als Schutzmittel gegen geistliche Anfechtungen oder Angriffe? Da dürft ihr jetzt kurz was sagen. Womit? Daniel hebt die Bibel hoch, 100 Punkte.
Gebet.
Und Gebet, genau. Bibel, Gottes Wort und Gebet. Und ich sage mal so, solange wir unsere Bibel- und Gebetsstunde, und ich möchte, bitte versteht mich nicht falsch, die Hauskreise sind genauso wertvoll und wichtig. Und auch wenn wir in Hauskreisen sind, würde ich mir wünschen, dass wir irgendwie uns auch mit den Hauskreisgeschwistern und Genossen so organisieren oder arrangieren, dass es uns trotzdem möglich sein sollte, auch zur Bibel- und Gebetsstunde zu kommen. Das ist die Stelle für mich, wo wir am besten die Möglichkeit haben, unseren persönlichen oder Gemeindeschutzwall zu rüsten. Denn, ich sage es mal ein bisschen nochmal flapsig, was bringt es uns, auf die Straße zu gehen, zu missionieren, Leute einzuladen und so weiter, wenn aber schon unsere beste Waffe sozusagen oder wichtigste Waffe, nicht den Grad hat, so, sozusagen die Stärke hat, den es oder den Stellenwert hat, den es eigentlich einnehmen sollte. Von daher können wir wirklich auch dafür beten, dass wir an der Stelle uns kritisch prüfen, ob da unsere Einstellung an der Stelle die richtige ist, unsere Prioritäten die richtigen sind. Jesus Christus ist der Herr dieser Gemeinde hier und er möchte sie weiterbauen, und zwar mit dir, mit jedem Einzelnen von uns. Und jedes große Werk Gottes beginnt damit, dass zuerst Gott ein großes Werk in uns tut. Deshalb möchte ich euch wiederum auch ermutigen, ein Ermutiger zu sein. Mut zu haben und auch ein Ermutiger gleichzeitig zu sein. Wofür stehen diese drei einfachen Buchstaben in Mut, wenn wir das jetzt mal als Akronym betrachten würden? M-U-T. Ich könnte es jetzt projizieren, aber ich habe mir jetzt diese Technik und so weiter den Stress gespart. Drei Buchstaben können wir überblicken. M-U-T. Ich sage mal einfach mehr Unerwartetes tun. Klingt ein bisschen provokativ. Möglichkeiten dazu auch zu schaffen, bedeutet auch weg von dieser Mentalität, wenn dann, wenn das und das der Fall ist oder das geschehen ist, dann möchte ich dieses und jenes machen. Nicht aufschieben, sondern tun. Mut bedeutet auch nicht die Abwesenheit von Angst, sondern trotz Angst die Sache anzugehen. Und wir müssen bestimmt keine Angst haben, weil der Herr steht uns bei. Also traut euch, seid mutig, steht zu euch. Noch besser, seid euch bewusst, dass Gott zu euch eben steht und macht euch auf den Weg mit Gott, und zwar jetzt, ab heute und sofort. Und prüft es anhand des Wortes Gottes, wofür euer Herz schlägt, und steht auch dafür ein. Gebt nicht sofort auf, wenn Widerstand kommt. Und Mut würde für mich auch bedeuten, da denke ich jetzt auch an alle Geschwister, die Verantwortung tragen, Entscheidungen tragen, federführend vielleicht auch die Brüder im Leitungskreis, die immer wieder vor Entscheidungen stehen. Ich wünsche euch auch Mut, auch mal eine Entscheidung schnell zu treffen. Vor allem, ich sage mal, bei einfachen Sachen, bei einfachen Vorschlägen oder Anfragen, die motivierte Geschwister an euch herantragen. Ich hoffe, dass es euch nicht als Last immer rüberkommt, oh, was will der denn schon wieder, sondern dass ihr wirklich diese Vorschläge wohlwollend, positiv bewertet und auch schnell in Konsens findet, solche Sachen auch entscheiden. Vielleicht gibt es auch skeptische Einwände, weil die Bibel gibt uns ja genau vor, wie und was, ja, das stimmt, aber und so weiter. Aber, ich habe auch ein Aber. Ist es nicht Gott, der Herr, der am meisten unerwartet tut? Am meisten unerwartet tut, also hier meistens steckt wieder das M drin. Denken wir an Philippus, den Kämmerer, der zum Kämmerer geschickt worden ist. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, da sehen wir, dass die Christen verfolgt worden sind und Stephanus gesteinigt wurde. Da ging es gerade ab und der Philippus hätte auch sagen können, Gott, warum soll ich jetzt da hin? Ich werde hier mehr benötigt. Hier ist eine viel größere Baustelle. Warum schickst du mich da jetzt hin? Was soll ich da tun? Der hätte auch sich weigern können. Gott hat da wirklich etwas völlig Unerwartetes ihn tun lassen. Und so sind wir auch gefragt, eben offen zu sein für solche unerwarteten Geschehnisse. Und wir sind alle gefragt, jung und alt, denken wir an unsere Freizeit, wie wir da ermutigt worden sind. Ich habe mich zum Beispiel auch letzten Mittwochabend an die über Alina gefreut, die in der Bibelstunde mit war und auch ein Gebetsanliegen hier geteilt hat, dass sie 24 Stunden Feuerwehrwache schieben müsste. Und ich fand es toll, dass sie einfach das als Gebetsanliegen gesagt hat. Jeder von uns braucht auf jeden Fall gegenseitige Ermutigung. Und ich sehe hier viele begabte Geschwister. Aber auch solche Geschwister, wo eben die Gaben, die ich vorhin, diese Talente angesprochen habe, brach liegen. Die liegen vielleicht deswegen brach, weil doch mal in der Vergangenheit irgendetwas passiert ist, wo diese Person Kritik bekommen hat für sein unerwartetes Tun. Auch solche Vorfälle können zu Mauern führen. Diesmal sind es wirklich schlechte Mauern, ungünstige Mauern, nämlich um unser Herz. Bewusst, aber auch oft unbewusst, ein Leben lang, seit Kindheit an, bauen wir Mauern um unser Herz. Es wird verletzt durch irgendetwas, durch einen Freund oder durch einen Bruder oder eine Schwester, vielleicht deine Eltern oder deine Kinder, dein Partner. Und dann beschließt du einfach, eine Mauer um dein Herz darum zu bauen, damit keiner mehr es nie wieder verletzen kann. Aber wenn wir so eine Mauer um unser Herz gebaut haben, dann müssen wir auch uns bewusst machen, dass dann auch kein Licht mehr dahin kommt. Keine Luft, kein Wort, keine Liebe, gar nichts mehr. Folglich auch kein Trost. Wenn dir spontan jetzt dazu jemand einfällt, den du vielleicht zu Unrecht oder unnötig runtergezogen hast, dann bitte diese Person um Verzeihung. Auch zeitnah, ohne Aufschieben. Oder umgekehrt, wenn dich jemand so verletzt hat, dann verzeih dieser Person und fasse einfach neu Mut, lass dich trösten wie Nehemia. Und ich sehe auch hier viele Geschwister, die unsere Gemeinde voranbringen wollen im Auftrag unseres Herrn. Daher, liebe Geschwister, lasst uns gegenseitig nicht ausbremsen, sondern wirklich uns gegenseitig darin anstacheln und ermutigen. Wir wollen nicht sein wie ein Sanballat, ein Tobia oder Geshem. Nein, nein, nein. Wir wollen auch nicht wie diese Vornehmen sein, die ihren Nacken zum Dienst nicht für den Herrn beugen wollten. Vorankommen bringt auch Veränderung. Vielleicht setzt es diese Veränderung sogar voraus. Albert Einstein soll mal gesagt haben, die reinste Form des Wahnsinns, also die Definition von Wahnsinn kommt von ihm hier, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Anders formuliert, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet. Deswegen lade ich euch auch ein, wie wir in Kapitel 2, Verse 17 und 18, wie Nehemia zu seinen Brüdern gesprochen hat, kommt und lasst uns wieder aufbauen. Da heißt es nämlich in Vers 17 und 18, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war, dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen, und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Vertrauen wir dem Meister unerwarteten Tuns, MUT, Meister unerwarteten Tuns. Eigentlich würde ich jetzt Amen sagen, aber bevor ich mein Amen sage, möchte ich noch ein kleines Zeugnis geben, wie es mir vor 2 Wochen erging, als Jens hier über den Preis der Nachfolge gepredigt hatte. Ich hatte mir damals schon Gedanken gemacht gehabt, was ich denn heute hier predigen könnte, würde, und ich hatte einfach noch nicht so wirklich das Thema aufs Herz geleckt bekommen, aber als Jens hier mit seiner Predigt durch war, dachte ich, Halleluja, er hat genau das gesagt, was mir alles doch am Herzen gelegen war und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und ich war wirklich so berührt und betroffen von der Botschaft an dem Tag. Und Ich habe mir unmittelbar nach der Predigt, und das möchte ich jetzt auch mit euch so vorschlagen, auch wenn meine Predigt heute vielleicht nicht so ans Herz gegangen sein mag, in aller Bescheidenheit, wie damals mich dieses Wort ergriffen hat. Ich hatte das Bedürfnis, diese Predigt unmittelbar mit einem Gebet zu reflektieren. Es hat mich so angesprochen, mir war nicht nach Singen zumute, weil das Lied hat dann alles so wieder schön getüncht. Versteht mich nicht falsch. Also ich würde mir auch hier wünschen, dass wir uns noch so viel Zeit nehmen, dass wir hier reflektierende Gebete sprechen, dass die Brüder zwei, drei unmittelbar nach der Predigt, klar, manchmal wird es lang, dann ist das Sitzfleisch ein bisschen überstrapaziert, aber so viel Zeit würde ich mir trotzdem wünschen. Von daher wünsche ich uns das, dass wir mehr solche Wohlgeruchopfer aufsteigen zu unserem Herrn. Und wie gesagt, wenn es ums Beten geht, so Gott will, möchte ich das nächstes Mal beleuchten. Und ich sage jetzt einfach mal Amen. Und ich würde wirklich zwei, drei Brüder bitten, jung und alt, wenn möglich, jetzt noch kurz eine Gebetsgemeinschaft dazu zu machen. Amen.